Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die Vorrunde beim Olympischen Eishockeyturnier der Männer ist durch. Wir haben 12 Teams, die 3 Spiele jeweils hatten, und wir haben 12 Teams, die auch weiterhin noch in Aktion sind. Natürlich ist das so, ich hatte ja vorher erklärt, dass die alle weiterkommen. Allerdings muss ich sagen und dann wahrscheinlich auch zugeben, dass ich den Modus so nicht verstanden habe, wie sich das Ganze dann am Ende aussortiert hat und wie sich dieses Ranking ergeben hat, denn für mich hätte es eine andere Reihenfolge gegeben und vielleicht auch geben müssen. Ich werde einfach in der heutigen Folge so ein bisschen durch die Teams durchgehen, zu allen Teams ein, zwei Sachen auf jeden Fall sagen, natürlich dann entsprechend zu den Teams, die zu den Favoriten gehören, wo ich auch mehr gesehen habe und wo ich auch einfach mehr weiß über die Mannschaften, entsprechend mehr. Und dann gibt es von mir noch einen kleinen Ausblick auf die weiteren Spiele und natürlich auch so ein bisschen etwas um das Drumherum. An dieser Stelle einmal der Hinweis, ich habe bei X eine Umfrage gestartet. Und zwar geht es mir da erstmal gar nicht wertend. Nachher kommen noch ein paar andere Themen darum, wie ihr euch wünscht, dass Eishockey kommentiert wird. Denn bei diesen Olympischen Spielen gibt es für mich mehrere Varianten, die bei den unterschiedlichen Sendern und auch teilweise von Spiel zu Spiel unterschiedlich zum Einsatz kommen. Und im Grunde kristallisieren sich für mich 3 mögliche Arten raus. Zum einen ist das Ganze so zu kommentieren, wie das ein Fußballspiel ist, dementsprechend auch mal ein bisschen Leerlauf zu haben, ein bisschen Ruhe zu haben, nicht immer was zu sagen, natürlich erklärend einzugreifen, aber im Grunde eher zurückhaltend vom Kommentator. Das ist so die eine Art, die ich auch wahrgenommen habe. Die zweite ist, ein bisschen mehr das Spiel auch zu begleiten, ein Stück weit auch etwas schneller als beim Fußball, vielleicht auch dann in einem Zusammenspiel mit der oder dem jeweiligen Experten, Expertin an der Seite. Das ist so die zweite Variante. Und die dritte Variante, das ist für mich das Play-by-Play, wo man im Grunde versucht, fast, wenn nicht sogar jeden Spielzug mit Spieler, Aktion zu begleiten. Das ist für mich persönlich, das ist jetzt schon wieder ein bisschen wertend, eine sehr, sehr schnelle Art, das zu kommentieren. Ist auch nicht so, dass das jeder mag. Also, aber für mich einfach so ein bisschen typisch fürs Eishockey. Also die 3 Varianten gibt es für mich. Und da würde mich ernsthaft interessieren, was euch gefällt, was ihr mögt. Auch so ein bisschen natürlich im Hinterkopf auf das, was wir bei Sport Digital 1 Plus machen. Denn auch da bin ich natürlich dankbar, wenn ich Feedback bekomme. Das heißt, wenn das jemand schaut und wenn jemandem die Art und Weise, wie ich das dort kommentiere, gefällt, dann sehr, sehr gerne dort auch melden. Wenn jemandem das nicht gefällt, natürlich auch gerne melden. Denn wir wollen das Programm und den Kommentar natürlich nicht am Zuschauer vorbei machen, sondern wollen erstmal natürlich das machen, was unseren Zuschauern gefällt und vielleicht auch etwas machen, was dem Sport entspricht. Wie gesagt, ich habe jetzt schon ein paar Wertungen mit reingebracht, an der Stelle wollte ich das gar nicht machen. Aber da nochmal die Britte, also wenn ihr bei X unterwegs seid, es geht leider bei Blue Sky nicht, ich muss nochmal gucken, ob ich es irgendwie bei Instagram hinbekomme, eine Umfrage zu machen. Auf jeden Fall, da wäre ich echt dankbar, wenn ihr da einfach Feedback gebt, kurz mal reinklickt, vielleicht auch einen Kommentar dazu, wenn es eher für euch eine Mischform ist oder was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was ihr euch wünscht und dementsprechend dann dort mir so ein bisschen helft. Damit steigen wir ein in die Vorrunde vom Olympischen Eishockeyturnier der Männer. Und beginnen mit dem Team, was sich letzten Endes dann auf Position 12 positioniert hat. Qualifiziert, wie gesagt, nochmal, waren sie ja alle am Ende weiterhin für die kommenden K.O.-Rundenspiele. Es kam dann ja nur drauf an, ist man unter den ersten 4 oder auf den Plätzen 5 bis 12. Auf der 12. Position, da sind die Gastgeber Italien. Für mich wenig überraschend an der Stelle, muss ich dann leider sagen. Aber so hatte ich es, glaube ich, auch vorausgesagt, 3 Spiele, 3 Niederlagen, 4:19 Tore waren es insgesamt. Es war ein 2:5 gegen Schweden. Ich weiß gar nicht, haben sie da geführt, muss ich gleich nochmal reinschauen. Es war ein 2:3 gegen die Slowakei. Die beiden Spiele waren vollkommen in Ordnung. Und dann ein 0:11 gegen Finnland. Da sind sie dann doch so ein Stück weit auseinandergefallen. Und ja, stimmt, tatsächlich, erste Tor, hatte ich richtig in Erinnerung, des Turniers, war durch Luca Frigo nach 4 Minuten und 14 gegen Schweden. Ich finde, die Italiener haben nicht enttäuscht. Die Italiener haben so, wie die Möglichkeiten waren, gespielt. Sie haben sich 2 Spiele richtig gut verkauft. Ich finde speziell das Spiel auch gegen die Slowakei, waren sie in Ordnung. Und dass sie dann ein Spiel dabei haben, wo sie ein Spitzenteam auseinander nimmt, war auch nicht wirklich überraschend. Dass es dann am Ende 11 Gegentore sind, naja, ich glaube, die Finnen waren eben dann auch sich bewusst, dass sie mit einem guten Torverhältnis sich einfach dann auch ein Stück weit ein Spiel ersparen. Und vor dem Hintergrund haben sie dann eben da noch weiter Gas gegeben. Ich glaube, wenn es jetzt eine normale Gruppenphase gewesen wäre, wo man sagt, die ersten beiden kommen weiter, dann hätte es auch dieses 11:0 so in der Form nicht gegeben. Es gab ja auch ein paar andere Spiele, wo wir eine Situation hatten, Schweden führt mit 2, nimmt einen Torhüter raus, weil sie mit 3 Vorsprungen sich weiter vorne qualifizieren. Also etwas strange einfach die Spiele auch an sich. Aber wie gesagt, das bringt dann wohl der Modus mit sich. Was ich bei Italien noch positiv fand, war auf jeden Fall Damian Clara, der bei Brynäs spielt in der Svenska Hockeyliga. Die habe ich tatsächlich am Donnerstag, allerdings erwarte ich natürlich nicht, dass er mit dabei ist, weil die Spiele zumindest jetzt am Dienstag stattfinden und ich glaube nicht, dass er dann bis Donnerstag, wenn sie den verlieren, ich meine, theoretisch können Italien ja dann auch entsprechend weiterkommen, dass er dann eben am Donnerstag wieder mit dabei ist. Allerdings Zweitrundenpick Nummer 60 der Anaheim Ducks. Also kann ich mir durchaus vorstellen, mit 1,97, 97 Kilo, auch Gardemaß, sehr, sehr groß, dass man von dem vielleicht auch nochmal das ein oder andere hören wird in Zukunft. Damit schwenken wir über zu den Franzosen, die auf Platz Nummer 11 platziert sind, und die Ergebnisse von Frankreich, die waren eine 0:4 gegen die Schweiz. Relativ chancenlos fand ich das eigentlich, ein interessantes 3:6 gegen die Tschechen. Das war ein Spiel, wo es ein Stück weit hin und her ging. Relativ schnell 2:0 zurückgelegen, dann innerhalb von 4 Minuten und 53, glaube ich, 3 Tore gemacht, 3:2 geführt, direkt dann allerdings noch vor dem Ende des zweiten Drittels mit 3:4 zurückgelegen, vor allem dann das 3:4 in eigener Überzahl kassiert. Das ist natürlich etwas, direkt zu Beginn des letzten Drittels dann auch nochmal 2 Tore innerhalb von unter 50 Sekunden, da war die Nummer durch. Kurzzeitig an der Überraschung geschnuppert und das Ganze dann so ein Stück weit auch selber verdaddelt. Und zum Abschluss dann der Vorrunde gab es ein 2:10 gegen die Kanadier. Und dabei war auch eine Szene, die nun überhaupt nicht schön war. Pierre Crinon, der Nathan MacKinnon da mit einem hohen Ellbogencheck hinter dem Tor abgeräumt hat. Da stand es schon 8:2. Für die Kanadier und naja gut, ich sag mal, das war eher unglücklich, er hat sich auch direkt entschuldigt. Da habe ich zum Beispiel nicht ganz verstanden, warum das dann nur 2 Minuten waren, auch bei internationalen Regeln hätte ich da eher 5 erwartet. Und dann kam das, was kommen musste, nämlich Tom Wilson, der dann eben entsprechend, ja sozusagen, da die Rechnung begleichen wollte. Und auch da habe ich nicht ganz verstanden, dann bekommen beide 5+20, Crinon war derjenige, der Wilson da eher runtergerungen hat. Also das war ja kein wirklicher Fight, denn zum Fight ist es nicht gekommen, weil er ihn runtergezogen hat. Und zwar fand ich sehr gefährlich. Und das eben eine Sache war, wo ich sagen muss, also da hätte ich mir schon danach auch nochmal dann eine größere Strafe erhofft und entsprechend auch eine Sperre. Gab es nicht, fand ich ein bisschen inkonsequent dann, auch aufgrund der internationalen Regeln. Insgesamt glaube ich aus französischer Sicht dann schon eine enttäuschende Gruppenphase. Also wie gesagt, sehr, sehr viele Gegentore, mehr als die Italiener, meine ich sogar. Also von daher, hätte sicherlich besser laufen können und war dann auch so ein Stück weit etwas, wenn wir mal gucken, genau, sie haben, die Italiener hatten 4-19 und die Franzosen hatten 5-20. Also das ist schon bei 3 Spielen, boah, eine Hausnummer. Also das muss ich an der Stelle schon mal sagen. Dann Lettland auf Position 10, die dann den Nachteil hatten, dass in der Platzierung für die deutsche Gruppe diese 3 Duelle gegeneinander eben entsprechend gewertet wurden. Und sie haben eben mit 4-3 gewonnen. Die Deutschen hatten ihr erstes Spiel mit 2 Toren Unterschied gewonnen. Und das hat dann dazu geführt, dass die in diesem Direktvergleich besser waren und dass Lettland dann im Direktvergleich am Ende eben das schlechteste Team war. Ich muss sagen, das Spiel gegen Deutschland, achso, lass mal alle 3 Spiele durchgehen, das habe ich bei den anderen ja auch gemacht. Sie haben 5-1 verloren am Anfang direkt gegen die USA. Auch da ordentlich einen ersten Abschnitt gespielt, 1-1. Das Ganze hat relativ lange gedauert, dann auch bis zum 2-1 für die USA. Also da haben sie das schon ein Stück weit offen gehalten. War natürlich, glaube ich, auch dieses Spiel mit 2 aberkannten Toren. Also ja, mir war schon klar, dass Amerika, die USA da besser waren. Aber trotzdem fand ich das jetzt keinen so schlechten Turnierauftakt. Und dann eben das Spiel gegen Deutschland, 4-3 gewonnen. Da waren sie für mich einfach das zielstrebigere Team, das kaltschnäuzigere Team. Auch teilweise ein bisschen das härtere, ekligere Team. Kommen wir nachher bei Deutschland noch so ein Stück weit dazu. Und es ist so, dass der Spielstil sicherlich nicht schön ist, dass sie aber genau wissen, was sie können. Und sie haben natürlich auch einige erfahrene Leute, die auch NHL spielen, mal NHL gespielt haben. Also auch da hast du schon gemerkt, dass da viel Erfahrung mit im Kader ist. Und ja, für mich eben so ein bisschen ein Verlierer dieser Direkt-Gegeneinander-Wertung, die ich dann eben, wie gesagt, im Nachhinein nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich war davon ausgegangen, dass man wirklich alle platziert und dann eben nach Torverhältnis geht und geschossenen Toren, wenn die Punkte eben gleich sind. Das ist in dem Fall nicht passiert und durch diesen direkten Vergleich sind sie dann runtergerutscht und haben jetzt natürlich dann entsprechend in der nächsten Runde mit den Schweden den schwierigsten Gegner wahrscheinlich dann bekommen. Also die schätze ich stärker ein als die Schweiz. Die schätze ich im Normalfall auch stärker oder wären im Normalfall auch stärker als die Tschechien. Von daher, ja, akzeptable Gruppenphase für Lettland und dann ein Stück weit Pech gehabt. Natürlich kannst du sagen, klar, wenn sie das letzte Spiel gegen Dänemark gewinnen, kommen sie gar nicht in die Situation. Aber die sind, glaube ich, einer der Verlierer dieser Wertung und Reihenfolge, wie sie dann nach der Vorrunde vonstatten gegangen ist. Dann gab es die Dänen, die einen Auftakt hatten, 1-3 gegen Deutschland. Auch das war kein so schlechtes Spiel von Dänemark. Auch gut geantwortet nach dem sehr, sehr frühen Rückstand. Hätte ja auch dann direkt auseinandergehen können. Nee, 1-3 war respektabel, fand ich. Dann gegen die USA mit 3-6. Auch das ein Spiel, was durchaus Spaß gemacht hat, wo sie ja auch geführt haben, dann natürlich nicht besonders lange, aber im Prinzip, ne, doch, stimmt ja, die haben sogar 2-mal geführt, genau, also ich meine, auch da wieder fast bis zur Hälfte des Spiels geführt, dann natürlich innerhalb von unter einer Minute die beiden Tore, trotzdem auch nochmal rangekommen, nach 4-2 nochmal auf 4-3 rangekommen, letztendlich natürlich gegen die USA auch chancenlos, aber auch das Spiel fand ich nicht so schlecht und am Ende eben dann gegen Lettland auch mit 4-2 gewonnen und sich dann eben noch eine bessere Ausgangsposition gesichert. Ein Stück weit auch da Pech gehabt, dass es eben nicht mehr war als dann die Platzierung, die sie jetzt haben. In der nächsten Runde haben sie natürlich dann eben auch mit Tschechien einen wirklich schweren Brocken bekommen. Klar, die waren bisher nicht so gut drauf, kommen wir ja auch gleich noch zu. Aber trotzdem ist das, ja, also da hättest du natürlich mit einem anderen Gegner wahrscheinlich mehr Chancen gehabt. Apropos Tschechien, die sind für mich vielleicht so bisher eine der Enttäuschungen des Turniers, muss man glaube ich schon sagen. Erstes Spiel 5-0, relativ chancenlos gegen Kanada verloren, dann ein 6-3 gegen Frankreich, wo du auch so einige Fragezeichen hast, also 2-0 geführt, dann ganz, ganz schnell 3-2 eben entsprechend zurückgelegen. Also nach dieser 2-0-Führung im ersten Drittel musst du das Ding ja eigentlich normalerweise sehr, sehr locker nach Hause fahren. Ja, sie sind dann wieder zurückgekommen, haben die Partie auch klar gewonnen, 6-3 ohne Empty Net Goal. Aber trotzdem war das auch nicht so wirklich überzeugend für mich. Und dann ein ziemlich wildes Run and Gun, was sie in der Overtime dann gegen die Schweizer verloren haben, wo sie auch, glaube ich, den besseren Start hatten, in Führung lagen, zwischendurch nochmal ausgeglichen haben und ja, dann irgendwo auch so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit nicht gezeigt haben und letzten Endes, finde ich, dann auch verdient verloren haben gegen die Schweizer. Und dann war das eine sehr unrunde Gruppenphase von Tschechien, eben dann entsprechend auch 4 Punkte, 9-12 Tore. Natürlich, klar, diese 0-5 am Anfang gegen Kanada, aber trotzdem, also auch da selber dann eine bessere Ausgangsposition an der Stelle einfach, ja, verbaut. Dann kommt Schweden, die nächste Enttäuschung bisher in diesem Turnier, auch das muss man, glaube ich, so sagen. 5-2 Auftakt gegen Italien, der war nicht souverän, aber gut, kannst du sagen, gewonnen, alles klar. Dann ein deutliches 1-4 gegen Finnland, wo sie auch nie so wirklich richtig ins Spiel reingefunden haben, fand ich. Also das war wirklich sehr durchwachsen. Nach dem 2-1 hast du gedacht, okay, jetzt kommen sie mal ran, aber auch da, dann haben sie direkt danach wieder relativ schnell auch eine Strafe kassiert, haben einen Shorthander bekommen, auch das, ne, nicht so souverän. Ja, ich weiß nicht, ob Gustafsson da auch im Tor dann die Figur gemacht hat, die man vielleicht hätte an der Stelle erwarten können und am Ende nochmal gewonnen gegen die Slowakei mit 5-3. Das stimmt, aber auch das war ein richtig hartes Stück Arbeit und eben dann auch nicht hoch genug, um entsprechend dann sich über das Torverhältnis dann irgendwo auch besser noch zu stellen. Also auch das ist bisher nicht wirklich überzeugend gewesen, dass sie vorne nicht die Jungs haben, die richtig knipsen können. Das konnte man fast erwarten. Aber diese Kombi Abwehr und Torhüter, die würde mir auch aus schwedischer Sicht so ein bisschen Sorgen machen. Also ja, nicht so stark, wie ich sie erwartet habe bisher, muss man, glaube ich, ganz deutlich sagen. Dann auf 6 Deutschland, was eine Witzplatzierung ist. Also ganz ehrlich, wirklich. Denn wenn ich mir die Gruppen anschaue, du hast in der einen Gruppe hast du 2 Teams mit Finnland und Schweden, die haben beide 6 Punkte. Die Tschechen haben 4 Punkte, wir haben 3 Punkte, sind natürlich bei uns Gruppenzweiter, ja. Aber das muss ich echt sagen, also dieser Modus ist furchtbar und sollte fürs nächste Mal auf jeden Fall angepasst werden. Also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass wir aufgrund des Torverhältnisses irgendwo auf 9 oder 10 sind. Vielleicht noch von mir aus auf 8 oder was, aber ja, na gut. Egal, wir sind jetzt auf dieser Position. Wir haben im Prinzip so ein, ich sag mal, kleines Geschenk bekommen. Nächste Runde Frankreich, da kommen wir gleich noch zu. Die Spiele waren ein 3-1 gegen Dänemark. Das war okay, würde ich sagen. Auch da fand ich, dass Dänemark zwischendrin das bessere Team war, dass wir da auch so diese Kaltschnäuzigkeit oder diesen Zug einfach haben vermissen lassen. Ich meine, wir führen 1-0. Besser kannst du doch ins Turnier nicht starten. 23 Sekunden rum. Dein Superstar trifft. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das die Jungs bei Bissl Hockey waren, die dann gesagt haben, das ist ja auch was ganz Besonderes, weil alle erzählen, er ist der Superstar. Viele kennen ihn nicht. In den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern wird das Ganze übertragen. Der ist auf dem Eis, jo, keine halbe Minute rum, der trifft. Da sehen die Leute, hey Mensch, der ist wirklich so gut wie angepriesen. Und dann kommt danach erstmal nicht wirklich was, fand ich. Du gehst wieder 2-1 in Führung, gehst 3-1 in Führung. Auch da hätte man durchaus das Spiel früher und höher entscheiden können. Und ja, das war für mich schon so, na gut, Auftaktspiel, musste ich erst finden. Dann die Partie gegen Lettland, da muss ich sagen, die habe ich nebenher auf dem kleinen Screen verfolgt, weil ich selber auch dann in der Halle war. Auch da wieder extrem frühe Führung, nach 2 Minuten, 6 Sekunden. Dann kriegst du direkt danach ein Powerplay auch noch. Und irgendwo auch da wieder, es kommt nicht so wirklich viel. Du kassierst den Ausgleich in Unterzahl und direkt danach wieder die Führung. Und auch das ist ja, idealer kann es ja eigentlich nicht laufen. Danach auch wieder zwei, drei Situationen, wo du ganz gut auch in Unterzahl spielst. Dann 3-5, auch nicht schlecht verteidigt am Anfang, aber trotzdem, dann kassierst du das Tor. Es steht 2-2 und ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich hatten wir Chancen. Wir hatten auch ein bisschen Pech, Pfostentreffer, Lattentreffer mit dabei. Aber mir war das alles ein bisschen zu wenig und ein bisschen zu spät. Sie haben für mich in dem Spiel diesen Zug vermissen lassen und diese Galligkeit und diesen absoluten Willen, diese Situation zu nutzen, dass du mit 6 Punkten fast garantiert im Viertelfinale bist. Wenn du da mit 6 Punkten rausgehst, hast du eine extrem gute Ausgangsposition und das haben sie wirklich vermissen lassen und ja, das war also für mich schon enttäuschend, vor allem dieses zweite Spiel, fand ich jedenfalls. Dann das Spiel gegen die USA, das war ja, im Grunde für mich fast die beste Partie, die sie abgeliefert haben. Natürlich hast du 5-1 verloren, gar keine Frage. Aber du hast das erste Drittel ganz gut gestaltet. Ich fand zum Beispiel auch dieses 1-0 für die USA, also hatte für mich so ein bisschen Geschmäckle. Da gab es ja kurz vorher dann die Szene, wo Franz Reb die Maske vom Kopf bekommt, wo dann Eichel noch schießt. Obwohl schon lange abgepfiffen ist, es war für mich auch nicht so, dass jetzt knapp nicht abgepfiffen war, es war lange abgepfiffen, es war lange unterbrochen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne das in solchen Situationen dann auch so, dass man dann sagt, pass mal auf, also zum einen, Torhüter, Maske runter, das könnte schon reichen dafür zu sagen, wir machen das Face-Off in der neutralen Zone. Und dieser Schuss, da hätte ich mir entweder 2 Minuten gewünscht für Eichel oder aber eben dann zu sagen, naja gut, dann geht's halt in die neutrale Zone. Ganz einfach. Das gab's nicht. In der Folge entsteht dann eben das 0-1, 9 Sekunden vor Ende. Das ist dann natürlich Pech. Dann hast du, fand ich, auch ein wirklich gutes zweites Drittel insgesamt. Aber du spielst halt einfach nur so ein bisschen außenrum. Es fehlt immer ein bisschen was. Natürlich, ganz klar, USA haben ganz starke Verteidiger, richtig gut. Nur trotzdem, auch da fehlte mir so ein Stück weit der Zug. Ich fand es gut, dass sie nach 5-0 nicht aufgesteckt haben, dass sie dann noch den einen gemacht haben. Auch insgesamt kein schlechtes Spiel fand ich gegen die USA. Aber da hat sich dann das fortgesetzt, was ich in Spiel 2 schon gesehen habe, fand ich, dass man einfach vorne nicht kaltschnäuzig genug ist. Natürlich kann man die Kritik üben, dass die NHL-Jungs zu viel spielen, dass die erste Powerplay-Formation zu viel drauf ist, dass da die Abhängigkeit zu sehr gesucht wird. Auf der anderen Seite würde ich dann fast sagen, naja, die Qualität wird bei den restlichen Spielern ja nicht so hoch sein, dass das dann abfällt. Was mir persönlich nicht gefallen hat, und das war, ich glaube, in allen Spielen so, mir fehlen die Emotionen. Mir fehlt so ein bisschen, also Dreiseitel wird hart angegangen, mehrfach. Dreiseitel wird gecheckt. Da kam natürlich auch dann der Kommentar in der Übertragung, naja, also in der NHL, ich glaube dann Uwe Krupp war es, glaube ich, bei Eurosport, der dann gesagt hat, naja, in der NHL hätte es dann mal kurz auf die Glocke gegeben. Das muss ja nicht sein, aber ich kann ja zumindest mal da sein. Ich kann ja zumindest mal anklopfen und sagen, pass mal auf, mein Freund, einmal noch, dann gibt es von uns mal einen Check. Also irgendwo sich da auch ein Stück weit ein bisschen wehren, ein bisschen mehr dagegen halt, wie gesagt, das ist jetzt natürlich klar, das ist immer so, wirkt dann von außen und ich kritisiere jetzt hier, dass sie zu brav sind und so weiter, aber das war das, was ich gesehen habe. Wie gesagt, mag ja auch sein, dass das clever war, weil man dann keine Strafzeiten genommen hat, keine überflüssigen. Mir war es ein Stück weit zu wenig und etwas, wo, glaube ich, auch dann zum Beispiel Lettland von gelebt hat und wovon sie auch profitiert haben, dass wir da nicht so dagegen gehalten. Eben auch zum Beispiel die Szene mit Eichel, also mal allen Ernstes, der schießt eine Sekunde, anderthalb Sekunden, nachdem abgepfiffen ist und dann reagiert da keiner, da geht keiner hin und gibt ihm mal so ein bisschen den Schläger. Also weiß ich nicht. Das fand ich schon sehr wenig, was da dann entgegengesetzt wurde. Ja, okay. K.O.-Runde, kommen wir gleich noch zu, wie es weitergeht und was da vielleicht dann trotzdem noch drin ist. Auf jeden Fall vorweggenommen, wir haben extrem viel Glück mit diesem Bracket oder was auch immer das sein soll, wie es sich da entwickelt hat. Und dann die letzte Mannschaft, die in eine Pre-Elimination Round muss. Die Schweizer, die haben angefangen mit einem 4-0 gegen Frankreich, fand ich souverän. Sie haben dann gespielt 1-5 gegen Kanada, war okay als Spiel, natürlich absolut unglücklich, gute Besserung an Kevin Fiala, das will keiner sehen. Übrigens wird das interessant sein zu sehen, was da die NHL-Owner draus machen. Du hast nämlich jetzt auf jeden Fall einen sehr guten Spieler und Anschütz wird nicht begeistert sein. Die haben gerade Panarin geholt, damit er mit Fiala zusammenspielt, um mehr Offensive zu haben. Jetzt haben sie im Prinzip genau das gleiche Team wie vorher, weil Panarin Fiala quasi ersetzt. Also, das ist natürlich sehr, sehr bitter für den Spieler natürlich, für die Schweiz, aber eben dann auch für die Los Angeles Kings. Und am Ende ein 4-3 gegen Tschechien für die Schweiz, für die Nati, was mich beeindruckt hat. Also das muss ich echt sagen, das fand ich ein richtig gutes Spiel. Da hatte ich auch gedacht, dass sie am Anfang dann, als die Tschechen geführt haben, dass das eben dann für Tschechien auch laufen wird. Nee, sie sind zurückgekommen, haben das Spiel gedreht, auch nach dem 2-2 nochmal in Führung gegangen, sich auch nicht durch den späten Ausgleich dann entsprechend da rausbringen lassen. Also das war schon, fand ich, ein sehr, sehr gutes Spiel der Schweizer und ja, sie werden ja dann auch jetzt im Prinzip belohnt mit dem leichtesten möglichen Gegner, mit Italien, und bisher echt überzeugend, auch hinten Josi, Moser, das ist schon, du merkst schon, die NHL-Spieler bei der Schweiz, finde ich, mehr, du merkst auch, dass sie eben dann mehr Verteidiger haben, ich glaube, das ist auch so ein Pluspunkt gegenüber Deutschland, was dann eben auch ein Punkt ist, warum wir dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht gut ausgesehen haben hinten, und da haben die Schweizer meiner Meinung nach schon einen Vorteil. Und dann haben wir noch vorne die vier, die direkt ins Viertelfinale gehen, und da ist das viertbeste Team gewesen, das Team der Finnen. Die haben gespielt 1-4 gegen die Slowakei, überraschende Niederlage zu Beginn, dann ein starkes 4-1 gegen die Schweden und ein 11-0, wo sie gezeigt haben, was eben geht, wenn man den Fuß auf dem Gas lässt gegen einen schlechten Gegner, und sich da in eine wirklich gute Ausgangsposition gespielt haben. Jetzt eben die direkte Qualifikation. Sie sparen sich eine Partie und das ist schon okay. Sie sind im Grunde wie erwartet unbequem zu spielen, wenn die mal ein Tor machen, wenn die in Führung sind. Sehr, sehr schwierig da ranzukommen. Sehr, sehr schwierig auch dann eben da selber Tore zu erzielen. 5 Gegentore haben sie kassiert und davon waren dann eben entsprechend auch die ersten 4 in der Auftaktpartie gegen die Slowakei, wo man vielleicht auch noch sagen kann, naja, musst du dich auch ein bisschen finden. Also die Finnen waren stark, finde ich. Ein wirklich gutes Team bisher und kleine positive Überraschung. Und die große positive Überraschung natürlich die Slowakei. Starkes 4-1 am Anfang, eben dann gegen die Finnen 3-2. Das war so, wo du denkst, okay, jetzt kommen sie zurück. So langsam zur Erde, in Anführungsstrichen, gegen Italien. Das kannst du natürlich deutlicher gewinnen. Und dann beim 3-5 gegen Schweden so viel gewährt, wie sie sich wehren mussten, um dann eben entsprechend, um sich den Gruppensieg zu sichern in der Gruppe. Und das ist eben aller Ehren wert. Natürlich Torverhältnis, wenn du es dir anguckst, 10-8. Aber ja, dadurch, dass sie gegen Finnland gewonnen haben und eben dann auch so deutlich gewonnen haben, war das am Ende dann ausreichend, und ja, die sind die große Überraschung, und natürlich mit Juraj Slafkovský auch einen, der absolut jemand ist, der gemacht ist für olympische Turniere. Was hat er jetzt? 10 Spiele, 10 Tore, glaube ich, aktuell in seiner Karriere. Also das ist schon Wahnsinn. Jetzt schon 6 Punkte, eben auch wieder punktgleich mit Celebrini und Crosby auf Platz 2, McDavid natürlich weit, weit vorneweg, kommen wir ja gleich noch zu. Aber Slowakei auf jeden Fall sehr, sehr positive Überraschung. Und ein Team, was vielleicht dann auch in einem Halbfinale, wenn sie denn da hinkommen, eine Überraschung schaffen kann. Aber warten wir mal ab, wir kommen ja gleich dann noch zu den Spielen, die es gibt. Das zweitbeste Team der Vorrunde, die USA, die 3 Siege hatten. 5-1 gegen Lettland, dann ein 6-3 gegen Dänemark und am Ende ein 5-1 gegen Deutschland. Alles klare Siege. Gegen Dänemark so ein bisschen gewackelt. Swayman da mit dem einen Bock. Und ja, so ein paar Fragezeichen für mich schon. Also die Offensive ist für mich nicht ansatzweise so gut wie die von Kanada. Also das ist für mich ein riesiger Unterschied Sie haben eine gute Abwehr. Sie haben auch Connor Hellebuyck, der gegen Deutschland gut gespielt hat. Da fand ich zum Beispiel das, was ich jetzt gehört, gelesen habe, die Reaktion fand ich schon so ein bisschen am Anfang, also erst war es so ein bisschen, sie haben die allerbesten Torhüter, dann war es so, sind sie vielleicht doch so gut, jetzt wieder ja gegen Deutschland Hellebuyck ja gut gespielt. Oh, weiß ich nicht. Also bei aller Liebe, es war halt Deutschland. Also warten wir mal ab, wenn jetzt auch Teams kommen, die etwas besser sind von der Qualität, wie Hellebuyck dann da spielt, denn diesen letzten großen Sieg, den hat er nicht gezeigt, es wäre sein erster großer Sieg, den gab es noch nicht, beim Four Nations Face-Off nicht und in den Playoffs auch nicht. Also da lassen wir nochmal ein bisschen offen, inwieweit die USA dann wirklich den besseren oder den besten Torhüter vielleicht in dem Turnier haben. Sie haben in der Gruppe das gemacht, was sie machen mussten. Sie sind nicht einfach zu spielen, sie sind sehr kompakt, aber wie gesagt, ich finde das vorne nicht so flüssig, nicht so spielerisch gut. Natürlich, klar, von Eichel, das eine Ding, legt er den richtig gut vor und so weiter. Matthews mit 2 Toren jetzt gegen Deutschland. Aber mir fehlt da was. Mir fehlt irgendwo was. Klar, es ist natürlich auch ein bisschen Show, was die Kanadier teilweise spielen. Aber das ist Show, weil sie es können. Und ich hatte nicht gedacht, dass die USA offensiv so abfallen gegenüber den Kanadiern. Natürlich, klar, kannst du auch wieder die Frage stellen, war es dann eben auch die Gruppe? Frankreich fällt sehr ab gegenüber dem, was dann eben die USA in ihrer Gruppe hatten. Aber ja, weiß ich nicht. Mir fehlt da noch so ein Stück weit, um dann zu sagen, die sind wirklich dann das Team, was Kanada herausfordern kann. Und apropos Kanada, die waren das beste Team der Vorrunde und zwar nicht nur von den Ergebnissen her, sondern auch vom Spiel. 5-0 souverän gegen Tschechien, 5-1 souverän gegen die Schweiz, ein 10-2 gegen Frankreich, 20 geschossene Tore, 3 bekommen, sehr, sehr gut. Natürlich auch da, klar, Binnington hat beileibe nicht die Torchancen halten müssen, die jetzt zum Beispiel einen Hellebuyck hatte. Gar keine Frage. Trotzdem, sie spielen vorne sehr kreativ, fast alle da sehr, sehr gut, sehr fließend, austauschbar teilweise. Das Powerplay ist ein Wahnsinn, das ist kaum zu verteidigen. Du kannst eine Powerreihe haben mit McKinnon, mit Celebrini, mit McDavid. Du hast mit Celebrini einen, der ist so jung und dem ist das alles egal. Der macht den Penalty da eiskalt rein. Es ist einfach eine Freude, denen zuzuschauen. Das ist Werbung für das Eishockey, Werbung insgesamt für diesen Sport. Diese Mannschaft macht unheimlich Spaß. Klar, warten wir ab. Es gibt jetzt eine K.O.-Runde, da wird auch etwas anders gespielt von den anderen. Die Gegner werden wahrscheinlich stärker, aber trotzdem ist es echt so, dass du sagen musst, das ist bisher für mich der klare Titelfavorit und auch ein Stück weit vielleicht deutlicher, als das vorher der Fall war. Und dementsprechend muss man sagen, sehr überzeugend bis hierhin Kanada. Und dann gehen wir in diese Pre-Elimination-Round rein, in das verkappte Achtelfinale und schauen mal eben entsprechend, wer da gegen wen spielt. Und wir haben das erste Spiel, das ist zwei Spiele um 12.10 Uhr am Dienstag, dann Deutschland gegen Frankreich. Da haben wir wirklich Glück. Das ist ein Gegner, den musst du schlagen. Den musst du auch klar schlagen. Da darf es für mich keine Fragezeichen geben. Da erwarte ich eine klare Leistungssteigerung und zwar von allen. Selbst die DEL-Spieler müssen ja meiner Meinung nach besser sein als die Spieler, die Frankreich hat. Dazu hast du NHL-Spieler, die Franzosen haben nur noch ehemalige NHL-Spieler. Du hast mit Dreiseitel den mit großem Abstand besten Spieler dieses Spiels. Wie gesagt, wir brauchen nicht über die anderen NHL-Spieler reden. Das Spiel musst du gewinnen, das musst du klar gewinnen, gar keine Frage. Die Nummer muss frühzeitig durch sein. Und alles andere wäre ein Zeichen von Schwäche auch gegenüber dann dem Viertelfinalgegner. Kommen wir ja dann noch mit dazu. Die andere Partie, Schweiz gegen Italien, da gilt das Gleiche. Die Schweizer ganz klar Favorit, das müssen sie gewinnen und das ist eine Partie, wo sie auf jeden Fall weiterkommen müssen. Tschechien gegen Dänemark sehe ich ähnlich, wobei die Tschechen eben geschwächelt haben, aber trotzdem auch da von der Qualität. Also ich meine mal ganz ehrlich, Pastrnak mit dabei, Netschas mit dabei. Da auch die Partie musst du deutlich für dich entscheiden. Da sehe ich auch kein wirkliches Upset-Potenzial. Und beim vierten Spiel im Grunde auch nicht. Die Schweden waren nicht gut bisher, aber vielleicht haben sie sich auch erstmal was aufgespart. Vielleicht ist es eben auch so, ich meine, die hatten ja auch einige Angeschlagene, dass sie sich erstmal einspielen müssen, dass sie eben entsprechend auch vielleicht jetzt langsam reinkommen, auch mit den ein, zwei Tagen Pause dann jetzt besser drin sind, in einem Rhythmus drin sind, sich gefunden haben und gegen Lettland einspielen. Aber auch da, klar, natürlich, du kannst immer einen Torhüter haben, aber da, ich kann es mir schwer vorstellen, dass es da irgendwie einen Upset gibt und dass Lettland da dann die Schweden schlägt. Und wenn es dann so kommt, wie ich das jetzt gesagt habe, wenn die weitergehen, dann wäre zum Beispiel der deutsche Weg dann über die Slowakei. Und natürlich sind die die absolute Überraschungsmannschaft. Die sind richtig gut drauf. Die haben einen tollen Superstar, einen jungen Superstar. Aber das ist dann wirklich auch von den verbleibenden möglichen Viertelfinalgegnern das einfachste Team. Das heißt nicht, dass ich dann erwarte, dass Deutschland die klar schlägt. Aber es ist eine Chance da. Und wie gesagt, wenn man sich gegen Frankreich gut einspielt, wenn man da vielleicht auch mal die NHL-Spieler nicht die ganze Zeit aufs Eis schicken muss, weil man frühzeitig klarer führt, das wäre ja zum Beispiel gegen Dänemark vielleicht auch möglich gewesen, dann kann man eben auch gegen die Slowakei eine Chance haben. Aber wie gesagt, für mich ist auch so dieses nächste Spiel gegen Frankreich da sehr, sehr entscheidend. Die andere mögliche Paarung ist dann Finnland gegen den, oder mögliche Paarung, Finnland spielt gegen den Sieger von Schweiz gegen Italien. Finde ich dann ein sehr interessantes Spiel, falls die, oder falls, ich gehe davon aus, dass die Schweizer weiterkommen. Also das wird eine Partie, wo Finnland favorisiert ist, aber die Schweizer sind echt unbequem. Die fand ich wirklich, wirklich gut bisher. Und auch ohne Fiala ist da was möglich. Timo Meier zum Beispiel, von mir auch teilweise kritisiert für die NHL-Saison, den fand ich bisher sehr stark, körperlich stark, torgefährlich. Also das war bisher wirklich gut. Und ja, gegen Finnland können sich die Schweizer auch was ausrechnen. Wird ein spannendes Spiel. Dann USA gegen den Sieger von Schweden gegen Lettland, wahrscheinlich gegen Schweden. Da sind die USA Favorit, aber wie gesagt, auch da wieder abhängig davon, kommt Schweden jetzt richtig rein? Haben sie auch einen guten Torhüter? Fragezeichen. Es sind viele Fragezeichen natürlich bei Schweden. USA haben mich auch noch nicht komplett überzeugt, sehe ich da aber schon dann auch als Favoriten, um ins Halbfinale mit einzuziehen. Und das Letzte ist dann Kanada gegen den Sieger aus Tschechien gegen Dänemark. Das wären wahrscheinlich die Tschechen und auch das wird interessant, aber Kanada ist gegen jeden, der da jetzt ist, aktuell für mich klarer Top-Favorit und sollte sich da dann entsprechend auch durchsetzen. Und dann übrigens interessant, je nachdem, wie dann auch die Spiele laufen, es gibt einen Reseeding. Heißt für mich, wenn ich das richtig verstehe, dass Kanada, wenn sie ins Halbfinale kommen, den schlechtesten verbleibenden Gegner bekommt und die USA eben dann den zweitschlechtesten. So habe ich es verstanden und hoffe, dass das auch entsprechend richtig ist und dass es dann eben da vielleicht auch, wenn es dann irgendwo vorher einen Upset gibt, etwas andere Paarungen gibt in dem Turnier. Ich habe es schon erwähnt, mir macht dieses Turnier echt Spaß. Ich finde, das sind tolle Spiele. Es ist super Eishockey mit dabei. So Spiele wie zum Beispiel Schweiz gegen Tschechien machen richtig, richtig Spaß. Den Kanadiern zuzuschauen beim Daddeln, das ist toll. Auch die anderen Teams, ist vieles Positives mit dabei. Was ich aber auch sagen muss, und das ist jetzt dann doch mehr wertend als das, was ich am Anfang mit der Umfrage angekündigt habe, ich habe echt keinen Spaß dabei, mir das Ganze bei den öffentlich-rechtlichen Sendern anzuschauen. Also erstmal vorneweg, ich kenne die allermeisten, die da kommentieren, nicht. Ich kenne auch die Experten und Expertinnen da nicht. Ich möchte hier auch niemanden persönlich angreifen, weil das auch nicht eine Person immer macht. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, man hat, fangen wir mal da an, man hat mit Rick Goldmann jemanden, der bekanntermaßen ein Eishockey-Experte ist, der auch selber lange oder der auch selber gespielt hat, der sich auskennt mit Nationalmannschaften, der sich auch auskennt mit der NHL, nicht viel, aber er kennt sich halt aus und der auch den Stream in den allermeisten Fällen kommentiert beziehungsweise Co-Kommentator ist, wobei die meisten Spiele wirkten für mich so, als ob er quasi eigentlich alleine kommentiert und der eigentliche Kommentator gibt ihm mal so ein paar Sachen mit rein. Ansonsten hat er relativ viel alleine erzählt. Das fand ich auch vollkommen in Ordnung, aber wenn ich dann auf dem Fernsehbild die anderen habe, dann muss ich schon sagen, dann finde ich das nicht dem Anlass und der Qualität auf dem Eis angemessen. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Wie gesagt, nochmal, ich möchte keinen insgesamt persönlich angreifen, sondern es ist einfach meine Meinung. Wenn ich einfach nur mal zusammenzähle, es ist erstmal, ist da inhaltlich in jeder Übertragung was falsch. Und zwar für mich auch nicht kleine Fehler. Ich meine, ich weiß, ich bin Nerd und ich spreche auch Namen mal falsch aus. Ich habe mal falsche Fakten, gar keine Frage. Aber ich sag's jetzt mal so, vielleicht habe ich 50 Fakten im Podcast und davon sind dann zwei falsch. Wenn ich aber 5 Fakten habe in der Übertragung und davon sind 2 falsch und es sind auch nicht kleine Fakten, die falsch sind, dann finde ich das nicht in Ordnung. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich weiß auch nicht, wer das war, jetzt einfach nur mal zusammengeführt, gelernt in den letzten Tagen. Mike Sullivan hat mit den Chicago Blackhawks den Stanley Cup gewonnen. Die beiden Kachuk-Brüder spielen beide in Florida und haben jeweils schon 2-mal den Stanley Cup gewonnen. Dann Maclan Celebrini ist der jüngste Spieler der Liga. Sidney Crosby ist der älteste Spieler der Liga. Lukas Reichel wurde von den Washington Capitals nach Vancouver getauscht. Und so weiter. Das sind so viele Fehler und so viele inhaltlich falsche Sachen, das tut mir dann wirklich weh. Und was ich dann auch nicht verstehe, sowas kann ja passieren. Also wenn ich jetzt in der Übertragung sage, das sind die beiden Kachuk-Brüder und die haben beide jeweils mit Florida schon 2 Stanley Cups gewonnen. So, dann ist das halt erstmal falsch. Gut, kann ja passieren. Das war im Spiel gegen Deutschland. Dann sitzt da ja noch jemand daneben. Meine Erwartungshaltung ist, dass das dann gemerkt wird. Und du musst ja deinen nebenan, deinen Kommentator, dann nicht in die Pfanne hauen, sondern kannst ja sagen, du pass mal auf. Also, Matthew hat zwar 2-mal einen Stanley Cup gewonnen, Brady würde das gerne machen, aber wir haben ja Tim Stützle bei uns im deutschen Team. Brady spielt zusammen mit Tim Stützle. Das wäre ja geil, wenn der mit Tim Stützle auch 2-mal den Stanley Cup gewinnt. Dann ist die Rechnung bei den Kachuk-Brüdern ausgeglichen und wir haben auch wieder einen deutschen Stanley Cup-Gewinner. Du kannst das ja sympathisch verkaufen. Aber ganz ehrlich, mein Eindruck ist halt einfach, dass sehr wenig Ahnung über die Liga da ist, dass sehr wenig Ahnung darüber da ist, was dort drüben passiert. Und das finde ich nicht angemessen dem, was da auf dem Eis passiert. Das ist jetzt nicht das Dreamteam von 1992, was da abläuft mit den Kanadiern, aber es ist schon etwas sehr Besonderes. Und die Art und Weise und Anzahl der Fehler finde ich dann schon nicht gut. Und dann kommen wir zu dem Punkt, der mich auch zu dieser Umfrage verleitet hat. Es gibt natürlich immer unterschiedliche Stile, wie man Eishockey kommentiert. Und es gibt zum Beispiel auch Eurosport und das gibt ja auch die Kollegen zum Beispiel in Fetzi, der das Jahre, Jahrzehnte wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch schon macht. Und da setze ich mich hin und es macht mir Spaß zuzuhören. So, auch das erwarte ich nicht von jedem, weil Fetzi das auch so häufig macht und natürlich richtig, richtig drin ist und auch richtig geübt ist. Und die Leute von ARD und ZDF können das ja teilweise auch gar nicht. Auch das ist ja verständlich für mich, dass ich dann sage, die sind ja nicht jede Woche bei DEL im Einsatz. Die sind nicht jede Woche bei anderen Spielen im Einsatz. Alles in Ordnung. Aber wenn ich dann Spiele habe, wo 30 Sekunden, eine Minute, anderthalb Minuten gar nichts gesagt wird, wo das Spiel wirklich wie ein Fußballspiel teilweise kommentiert wird, wo dann gesagt wird, das ist aber jetzt ein super intensives Spiel hier und dann ist Ruhe, dann kommt nichts, dann fallen Tore und erstmal wird das Tor gar nicht angerufen sozusagen, es gibt kein Torschrei in Anführungsstrichen oder den Call nicht, dann gibt es danach wenig bis gar keine Erklärung dessen, was da eigentlich auf dem Eis passiert ist. Also es tut mir echt leid, das ist für mich nicht so, wie ich das erwarten würde. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich würde gerne wissen, was der DEB von diesen Übertragungen hält. Allen Ernstes, weil das ist ja eine Riesenchance, Werbung zu machen für Eishockey. Und wenn ich dann mich hinsetze und Eishockey nur so verkaufe wie Fußball, und in dem Fall muss ich dann sagen, wirklich nur so verkaufe wie Fußball, dann kommt es auch nicht anders rüber. Und das ist für mich ein Riesenfehler und ja, ich mache mich wahrscheinlich jetzt sehr unbeliebt bei den entsprechenden Sendern und so weiter, aber mir geht es in dem Fall wirklich um den Sport und ich finde, da hat man eine große Chance verpasst, bei diesem Turnier mehr draus zu machen. Vielleicht wird es jetzt auch besser in den entsprechenden K.O.-Spielen, kann man natürlich nur drauf hoffen, aber für mich bisher war das echt teilweise schwer zu ertragen und da hätte ich mir auch wirklich manchmal die Option gewünscht, einfach nur die Atmo zu haben, nicht den O-Ton, sondern nur die Atmo. O-Ton gibt es ja nicht. und einfach zu sagen, okay, komm, dann halt die Fans und Geräusche aus der Halle und fertig ist. Ja, ich weiß es nicht. Wie gesagt, da würde mich erstmal diese Umfrage, die hat jetzt direkt damit gar nichts zu tun unbedingt. Und dann natürlich, klar, gerne auch eure Meinung. Natürlich ist mir auch klar, dass hier jetzt viele zuhören, die NHL-affin sind, die Eishockey-affin sind, die eben auch einen anderen Stil aus Amerika gewohnt sind, wie man kommentiert. Aber trotzdem auch da, von mir aus, fragt bitte in der Familie, fragt eure Bekannten, fragt Leute, die vielleicht jetzt mal reinschalten, Kollegen, Kolleginnen, die mal reinschalten bei Olympia und sagen, hey Mensch, ich habe gestern Eishockey geguckt. Dann sagst du, ja, wie gefällt dir das denn? Was kommt denn darüber? Wie findest du die Geschwindigkeit? Wie findest du das, was vermittelt wird vom Spiel? Was würdest du dir als Laie mehr wünschen? Also natürlich ist mir auch klar, und das finde ich auch super, sie haben teilweise Beispiele gebracht, wie was mit den Schlägern ist, wie die Schläger hergestellt werden, was das für ein Material ist, Tape-Jobs und so weiter. Die haben teilweise Basics erklärt, gar keine Frage. Aber trotzdem musst du ja dann, wenn das Spiel läuft und wenn es schnell ist und wenn was passiert, dem Spiel nicht die Dynamik nehmen. Es gibt für alles eine Zeit. Es gibt Powerbreaks. Es gibt dann auch teilweise ja gar keine Werbepausen eben entsprechend. Und da kann ich ja Sachen erklären. Auch wenn im Spiel teilweise Leerlauf ist manchmal, kann ich ja auch noch was erklären. Aber wenn es hin und her geht, dieses Schweizer Spiel zum Beispiel beim 4:3, das hatte ich auch ein bisschen nebenher in Anführungsstrichen laufen. Und normalerweise kriegst du ja auch vom Kommentator mit, dass die Intensität steigt. Es wird schneller, was er sagt. Es wird lauter, was er sagt. Es wird emotionaler. Da habe ich teilweise, da sind Tore gefallen und es passierte nichts. Also, das ist etwas, wo ich dann mich frage, wirklich, wie man diesen Sport verkaufen möchte und ob das so eben auch gewünscht ist. Und nochmal, ich hätte tatsächlich echt gerne gewusst, was der DEB dazu sagt und wie der DEB dann diese Punkte auch sieht. Wahrscheinlich wird man auch vielleicht auf Eurosport verweisen. Wie gesagt, ich habe leider nicht so viel auf Eurosport gesehen, kann das ja auch teilweise dann dort nicht schauen. Das, was ich da gesehen habe, zum Beispiel dann die eine Übertragung, wo Uwe Krupp als Experte mit dabei war. Ich habe Fetzi teilweise gehört. Alles wunderbar, gar keine Frage. Und nochmal, ich möchte niemanden persönlich angreifen von denen, die da kommentieren, denn es ist ja immer ein Team, was das dann auch abnimmt, letzten Endes dann auch ein Sender oder die beiden Sender zusammen, und da stellen sich mir einfach die Fragen, die ich jetzt eben in den letzten 5 bis 10 Minuten dann hier auch angebracht habe. Damit am Ende auch ein kleiner olympischer Rant von mir, seht mir das nach. Man hört ja, glaube ich, auch so ein bisschen, dass ich leider auch angeschlagen bin. Vielleicht kommt das auch daher so ein Stück weit. Naja, gut. Also, ich freue mich erstmal auf die Chancen, die die DEB-Auswahl noch hat, und hoffe, dass man da zumindest mal eine Runde jetzt noch weiterkommt und gegen die Slowakei sich teuer verkauft. Was dann am Ende rauskommt, ist ja auch teilweise abhängig vom Spielglück. Und wenn die Leistung passt, dann kann man ja auch mit einer Niederlage leben. Damit würde ich sagen, reicht's erstmal zu diesem olympischen Eishockey-Turnier der Männer. Wie gesagt, morgen geht's dann entsprechend weiter mit den Spielen am 17. Februar, und zwar um 12.10 Uhr Deutschland gegen Frankreich, zeitgleich die Schweiz gegen Italien und um 16.40 Uhr Tschechien gegen Dänemark und dann um 21.10 Uhr Schweden gegen Lettland. Und am 18. gibt es dann zu 4 verschiedenen Bulli-Zeiten die 4 Viertelfinalspiele. Für heute sage ich, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sport-Passion-Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung, und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de. Sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.